Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Das Jazzgespräch.
Ich freue mich, endlich wieder eine Folge unseres Podcasts aufzuzeichnen. Hallo Dieter und hallo liebe Leute da draußen.
Hallo Stefan, hallo ihr Süßen und Nicht-Süßen in den ewigen Jagdgründen des Internets.
Wir müssen uns vorab entschuldigen, dass wir jetzt so lange offline waren. Wir sind etwas in Verzug. Das ist zwei Umständen geschuldet. Erstens, ich bin umgezogen und du bist deinem Kurschatten nachgegangen. Nein, der Dieter war, was warst du eigentlich, auf Regeneration oder auf...
auf Wiederherstellung des Zombie-Körpers. es war eine Reha, wird die Leute da draußen nicht interessieren, aber es war sozusagen quasi noch einmal ein Service zum Fitmachen für die letzten 100 Jahre, die ich noch arbeiten muss.
Und das natürlich nur, um den Podcast in Zukunft noch besser, agiler und dynamischer zu machen. Stimmt's?
Also, definitiv. Also wenn man schon dabei ist, anbietet, ich habe 4 Kilo abgenommen, dass meine Stimme noch wohltönender über den Äther kommt und habe Muskeln aufgebaut. Also leider leckt es euch nicht an mit mir.
Ja, dafür habe ich 4 Kilo zugenommen. Also wir sind gewichtsmäßig sind wir gleich wie vorher.
Es ist alles beim Alten.
Alles. Schön. Du, wir haben zuletzt, das ist schon sehr, sehr lange her, aber ich kann mich erinnern, eine Sendung gemacht, die mit Jazz eigentlich gar nichts zu tun hatte, auch wenn wir krampfhaft versucht haben, den Jazz in das Thema reinzubringen. Aber sei es drum, ich bin ein bisschen angesteckt worden und habe mir jetzt auch in der letzten Zeit ein paar so New Wave Sachen gekauft. Und damit komme ich eigentlich zum heutigen Thema, weil jetzt geht es natürlich darum, wenn man die Platten zu Hause hat und sie gehört hat, muss man sie irgendwo einsortieren. Und genau darum geht es heute, nicht wahr?
Ja, das haben wir uns zumindest vorgenommen, wobei die Verzweiflung über dieses Thema steigt bei mir minütlich, weil das ist etwas, worüber man wahrscheinlich 5 Jahre reden könnte und noch immer nicht wirklich zu der endgültigen Lösung kommt, aber ich bin schon gespannt, wie du diese Sache angehst.
Ja, also vorab vielleicht 2 Feststellungen. Wenn ich bei dir bin, ich finde nie was in deinem Plattenschrank, weil ich keine Ahnung habe, wie die geordnet sind. Und ich habe eine sehr strikte Ordnung, zu der wir danach kommen. Meine Frau findet bei mir auch nichts. Ich glaube, was meine Frau betrifft, müsste man die Sachen eventuell nach Farben sortieren.
Oh je, Vorsicht, Vorsicht, ich könnte das hören. Ich muss noch einen Kommentar abgeben dazu, dass du bei mir nichts findest. Die schlechte Nachricht ist, ich finde auch nichts bei mir.
Also,
ist wahrscheinlich also, das System schlecht.
Vielleicht sollte man dann was ändern am System. Ja. Aber abgesehen davon, meine Frau hat auch in meinem Plattenschrank nichts zu suchen. Also insofern ist es okay, wenn sie nichts findet.
Liebe Margit, das ist meine Frau, du hast natürlich immer in meinem Plattenschrank etwas zu suchen, wenn du das jetzt hier hörst. Säusel,
ja, aber nur den Staub, oder? Um ihn wegzumachen.
Mitnichten, mein lieber Freund, mitnichten.
Gut.
Noch nie so gelogen wie heute.
Wahnsinn. Ja, also das Thema heute ist Ordnung in unserem Plattenschrank oder wie sortiere ich meine Plattensammlung. Wir haben über das Thema immer wieder gesprochen, genau dann, wenn der eine vor dem Plattenschrank des anderen steht und sich fragt, wo findet er da jetzt etwas? Ich habe ja auch einen Freund, der hat seine Platten im ganzen Haus verteilt. Ja, der hat auch Stereoanlagen im ganzen Haus, das muss man dazu sagen, und in Wien noch in der Wohnung auch. Seine Ordnung ist genau ganz einfach, es gibt überhaupt keine.
Und wie findet er dann irgendwelche Platten?
Ich glaube, er sucht nicht speziell. Er nimmt einfach irgendeine.
Das ist natürlich auch ein pragmatischer Zugang zu den Dingen. Wenn man keine Ordnung hat, dann lebt man einfach ohne Ordnung im Chaos.
Ja.
Gute Idee. Du, ich möchte vielleicht sozusagen, was ich für uns noch einmal so richtig bewusst machen und für unsere lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir stellen, würde ich fast sagen, was die Ordnung unserer Schallplattensammlungen betrifft, bis zu einem gewissen Grad die zwei Gegenpole da, weil du bist in diesem Falle der Systematiker, der Alphabetische, und ich bin eher sozusagen der Assoziative. Später werden wir auf das dann natürlich noch näher eingehen. Was interessant ist, weil beide Zugänge in Wirklichkeit ihre Stärken und Schwächen haben.
Ja, das ist richtig. Aber insgesamt ist mein System relativ einfach erklärt. Ja, es gibt, soll ich starten?
Bitte gerne, oder, Stefan, ja. Schieß los.
Man dachte, du willst vielleicht noch irgendwas Metaphysisches dazu sagen. Bevor ich
das kommt später und zwischendurch und immer wieder, keine Sorge.
Gut. Also mein System ist sehr einfach. Es gibt bei mir drei Kategorien. Ja, Jazz, wenig Klassik und dann Rest. Das ist einmal die Grundsatzentscheidung gewesen. Und dann ist innerhalb dieser drei Kategorien einfach eine alphabetische Ordnung. Ja, jetzt könnte man natürlich fragen, wie ist das alphabetisch geordnet? Steht es David Bowie unter D oder unter B? Bei mir gilt der Nachname. Also nicht so wie auf diversen Streaming-Plattformen oder so, oder auch in manchen Plattengeschäften, wo ich immer ein bisschen irritiert bin, ja, wenn ich Dinge geordnet finde nach einem Vornamen von einem Musiker. Das verstehe ich überhaupt nicht. Die Schwierigkeit bei dem System ist eigentlich nur eine einzige, wenn es um so Typen geht wie, ich weiß nicht, den Howlin' Wolf zum Beispiel, ja, oder den Muddy Waters. Der Muddy ist kein Vorname und der Howlin' ist auch kein Vorname. Und die werden jetzt nicht unter Wolf oder WW oder Muddy Waters WW sortiert, sondern unter Muddy und Howlin'. Ansonsten ist es das schon.
Also da möchte ich gerne mal was dazu sagen, nämlich zum Thema Ordnung, dem ich ja ansonsten auch in ganz, ganz starker Weise anheimgefallen bin und sozusagen eigentlich meinem eigenen Prinzip bei meiner Plattensammlung nicht treu bin. Was mir gefällt an deinem System ist, dass du überall dort, wo sozusagen offene Fragen bleiben könnten, Vorname, Nachname, ist das ganz leicht durch Regeln ausräumbar. Also wenn du sozusagen quasi die Informationen über deine Plattensammlung mir weitergibst, sozusagen quasi brauche ich nur das Logbuch anschauen und ich weiß ganz genau, okay, es richtet sich, das sind die drei Kategorien und dann geht es nach den Nachnamen und für Sonderfälle gibt es eigentlich auch eine Regel, die du ja dann konsequent befolgst. Also so gesehen ist zumindest gegeben, dass nicht nur du, sondern auch jeder andere, der sich interessiert dafür und dann ernsthaft sozusagen mit deinem System auseinandersetzt, mehr sollte eigentlich dort alles finden. Finde ich gut.
Ja, jetzt wird's nur, das war jetzt der Grundsatz, jetzt wird es nur ein bisschen komplizierter.
Oh.
Ich gehe jetzt auch ein bisschen weiter. Das war vielleicht sogar eine Anregung, die ich durch dich mitbekommen habe, aber weil dein System ja ein ganz anderes ist. Und ich habe das beim Jazz nicht gemacht, aber bei Pop- und Rockmusik habe ich das folgendermaßen noch ein bisschen spezifizierte Ordnung. Nämlich, dass ich so Gruppen und Solomusiker oder Nachfolgegruppen gemeinsam geordnet habe. Also als Beispiel, wenn du zum Beispiel hast Beatles, ja, die stehen unter B. Wenn du jetzt ein Soloalbum hättest von George Harrison, ja, dann würde das bei den Beatles stehen. Wenn du ein Wings-Album hättest, dann würde das auch bei den Beatles stehen. Oder Emerson, Lake & Palmer, wenn du jetzt Nice-Alben auch hast, dann stehen die bei Emerson, Lake & Palmer. Weil das für mich zusammengehört. Diese Logik verstehe aber dann nur mehr ich.
Ich wollte gerade sagen, nehmen wir diese beiden Beispiele bitte. Und das mit den Beatles ist etwas, was durchaus auch in sehr, sehr vielen Plattenläden, zumindest aus unserer Jugend, ob es jetzt die neuen Plattenläden auch so machen, kann ich nicht genau sagen, weil da ist, glaube ich, jeder Plattenladen eine Geschichte für sich. Aber früher war das wirklich eigentlich auch so, dass dann die Solowerke der Künstler auch unter diesen, unter sozusagen der originären Gruppe zu finden waren. Das finde ich gescheit. Die Geschichte mit Nice und
Emerson, Lake &
Palmer, die hätten zumindest die Plattenläden jetzt sehr wohl getrennt, weil das sozusagen zwei unterschiedliche Entitäten sind. Das eine ist die eine Gruppe, das andere ist die andere Gruppe. Aber wie du ganz richtig jetzt für mich und für alle anderen dargestellt hast, genau das ist das Thema. Wenn man sich die Sachen dann ganz mathematisch betrachtet, dann wird es sehr steril und entspricht auch nicht mehr dem Musik hören. Das wird mich dann später
und zu meinem System führen. Ich glaube, genau diese Sterilität, die eine strikt alphabetische Reihung hat, hat mich dazu geführt, dass ich das so mache. Und ich fühle mich ganz gut damit. Ja.
Nice, kann ich gut nachvollziehen. Kann ich absolut gut nachvollziehen.
Es sind nur die Querverweise, die kenne halt nur ich. Ja.
Ja, na gut, aber ich sage einmal so, deine Querverweise sind auch erklärbar und es ist nicht so, dass du ohne die Kenntnis dieser Querverweise quasi dort hoffnungslos verloren wärst. Findest halt nicht alles oder wunderst dich manchmal, warum eine Platte irgendwo steht.
Genau.
Und vielleicht nicht ganz erkennst, was du dir gedacht hast, aber tut nicht wirklich weh, behaupte ich jetzt einmal.
Es ist jetzt nur so, dass beim Jazz habe ich einmal versucht, das System einzuführen. Ich bin kläglich gescheitert. Weil dort gibt es eben nicht eindeutige Querverbindungen. Das ist das Problem. Ich meine, jetzt kommen wir dann eh langsam zu deinem System.
Ja.
Aber ich meine, die Alice Coltrane und der John Coltrane stehen nebeneinander, weil sie den gleichen Nachnamen haben. Ja, das ist eh klar. Aber wenn ich jetzt also als Beispiel den Don Cherry nehme, ja, und dann nimmst du die Codoner-Sachen, ja. Du hast es jetzt zum Don Cherry, zum Vasconcelos oder zum Colin Wolcott? Oder du hast es einfach unter C. Ja? Und da fangen dann die Probleme an und da konnte ich dann nicht mehr weiter. Deswegen habe ich mir dann dort beim Jazz gedacht, na, mach's alphabetisch, so wie bisher.
Ja, ja,
ist auch sinnvoll. Was mich zum Teil aber auch stört, muss ich sagen. Ja,
mhm. Kein System ist so, dass es perfekt ist. Muss man wirklich erkennen, ja. Entschuldige, Stefan, sag noch.
Oh nein, sag noch. Also man kommt eben dann so zu Problemen wie zum Beispiel diese Mel Waldron-Platte, der Far Cry. Ja, da gibt es mit der gleichen Besetzung eine, die ist dann unter dem Ron Carter rausgekommen. Sollen wir die jetzt zum Ron Carter stellen oder zum Mel Waldron dazu, um die gleiche Band nochmal zu haben? Das sind so Dinge, die sind ungelöst. Ja, man macht es halt dann irgendwie. Aber genau dieses System, also wie ich es beim Bob eben durchgeführt habe, das hat mich schon inspiriert von dir, weil du ja eine ganz andere Sichtweise auf deine Plattensammlung hast und die wollen wir jetzt hören.
Gerne, bevor ich die aufbreite, möchte ich noch was sagen zu deinen Problemen der grundsätzlichen alphabetischen Ordnung und dann aber sehr wohl der thematischen familiären Clusterung, wie du es im Pop machst, warum das im Jazz nicht funktioniert, liegt mit Sicherheit auch daran, das werden die Leute, die uns ein bisschen aufmerksamer verfolgt haben, ja schon mitgekriegt haben, beim Jazz liegt es ja daran, dass das ja eine riesige Community ist, die eigentlich nicht einmal durch geografische Grenzen sich hat einbremsen lassen, in den unterschiedlichsten Zusammenstellungen miteinander Musik zu machen. Also so richtige Gruppenbildungen, wie es im Pop und in der Popular Musik insgesamt gibt, sind im Jazz nicht unbedingt gegeben gewesen. Natürlich gab es Gruppen, aber die haben sich gebildet und gleichzeitig, während es diese Gruppen gab, haben die einzelnen Musiker Solowerke gemacht oder mit anderen zusammengespielt. Also der Jazz ist in allen Dingen freier gewesen, nicht nur bei der Art, wie seine Musik interpretiert wird, sondern auch, wenn es um das Business geht, auch da mussten die Platten produzierenden Werke, also mussten akzeptieren, dass ein Musiker, wenn er von einem anderen angefragt wird, muss er sozusagen dorthin verliehen werden. Das hat auch funktioniert, anders als im Popgeschäft. Da ist es wirklich so gewesen, wenn die miteinander dann arbeiten mussten, dann hat es gröbere Schwierigkeiten gegeben. Na gut, mein System, ich mache es einmal, ich versuche dich, / euch, ranzuführen. Ich habe das, was du nur in drei Kategorien hast, ganz konsequent durchgezogen. Ich habe meine Platten nach Musikrichtungen geordnet und zwar nach folgendem System. Es beginnt mit der Klassik, das sind 1,5 bis 2 Meter. Dann kommt Kabarett Wiener Lied, 1,5 Meter. Das geht über in Austropop und Neue Welle aus Deutschland und Österreich, 0,7 Meter, so über den Daumen gepeilt. Das geht über in den Rock, Hardrock und Progressive Rock, das ist schätzungsweise ein tiefer Meter. Der wiederum geht über in Funk und Soul, nochmal ein Meter. Dann kommt der Jazzrock, auch wieder mit einem stolzen Meter. Dann kommt das riesige weite Feld des Jazz mit 4 bis 5 Meter. dem schließt an das, was ich am ersten bezeichnet würde, New Jazz und Austrian Jazz, ab 2000 ungefähr sozusagen, alles, was danach entstanden ist, ist wieder ein Meter. Dann kommt ein Bruch, da kommt nämlich ein halber Meter Death Metal. Ja, und dann ist eigentlich sozusagen die Systematik schon vorbei. Der Rest meines riesigen Regals, das sich über eine ganze Wand erstreckt, ist dann gefüllt mit ungefähr noch einem Meter Neicheplatten, die später zugeordnet werden müssen. Und ganz zum Schluss kommt noch ein halber Meter Platten, die mit Respektabstand weggehalten werden von den meinen, damit sie nicht irgendwo viral anstecken. Das sind dann die Platten meiner lieben Frau und meines lieben verblichenen Schwiegervaters.
So, und du hast halt gesagt zu mir, hoffentlich hört deine Frau nicht zu, ja. Das kann ich jetzt auch sagen.
Stimmt, ja, blöd. Blöd gelaufen.
Ich meine, jetzt abgesehen von, das ist jetzt keine Ordnung gewesen, aber warum ist zum Beispiel der Death Metal nicht bei Rock?
Also
oder grenzt dort an?
Der Death Metal wird wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt sehr wohl zum Rock hinwandern. Ich habe damals, das hat zwei Gründe gehabt. Das eine ist einfach, dass ich da gerade Platz hatte in einem, noch in der alten Wohnung, in einem Castle, wo ich das hingegeben habe, weil ich mich eine Zeit lang einfach sehr intensiv damit beschäftigt habe und das einfach irgendwo abgelegt habe. Und es war dann gerade das Ende meiner Plattensammlung damals und darum ist das dorthin gewandert. Das wird wahrscheinlich dann sehr wohl später in den Bereich Rock, Hard Rock dazu wandern.
Und würde ich jetzt zum Beispiel deine Austropop mit deinen Austropop-Meter finden in diesen Regalen und nach irgendwas Bestimmten suchen, das ist natürlich rein hypothetisch, weil ich würde nie nach Austropop suchen, aber würde ich etwas suchen, würde ich es dann alphabetisch dort finden oder ist es dann, wie ist es dann geordnet innerhalb dieser Kategorie?
Also prinzipiell gibt es da, ich habe mir das jetzt genauer angeschaut, sehr wohl eine innere Ordnung, die sich sogar durchzieht, die aber natürlich mehrfach durchbrochen wird. Du findest bei mir beispielsweise im Austropop dann im Wesentlichen beim Wolfgang Ambros, findest du die ganzen Buddies, die mit ihm zusammengespielt haben oder die musikhistorisch in dieselbe Kerbe geschlagen haben, findest du dann sozusagen bei um ihn rund herum, vor und nach ihm. Das heißt, ich habe im Grunde genommen meine gesamte Sammlung immer zwei Kriterien untergeordnet. Das eine ist, dass sie dem musikalischen Kanon, so wie ich ihn erlebe, das ist natürlich subjektiv, entsprechen. Und jetzt bin ich schon beim Punkt, so wie ich ihn erlebe. Es ist sehr, sehr stark gebunden an die Musik, wie sie sich mir erschlossen hat. Da hat es einen Kern gegeben, das waren damals eigentlich schon in relativ jungen Jahren die Anfänge des Prog-Rock und des Jazz-Rock, über die ich sozusagen angefangen habe, Platten zu kaufen. Vor allem hätte ich andere Sachen gehört, aber und so als kleiner Bub. Aber sobald ich Platten gekauft habe, hat es dort angefangen und ist dann von diesem Kern sozusagen weitergewachsen in alle Richtungen. Und daraus musste ich ein System entwickeln. Konntest du das jetzt ein bisschen nachvollziehen?
Naja, gehen wir mal zum eigentlichen inhaltlichen Kern, weswegen wir die Sendung wir machen, nämlich zum Jazz. Also du stehst jetzt vor 4 Meter Jazzplatten. Wie sind die geordnet?
Naja, also da ist mir sofort eingefallen, da habe ich eine gewisse Grundidee, wie du sie sozusagen inhaltlich auch deiner Sammlung mehr oder weniger aufoktroyiert hast, habe ich da auch. Bei mir dreht sich im Jazz alles um den geliebten Miles und um den geliebten John Coltrane. Das sind sozusagen meine Synapsen im Jazz, von denen ausgehend sich dann diese 4 Meter auffächern. Die Ordnung ist leider Gottes weder alphabetisch noch historisch, sondern auch ein bisschen assoziativ, aber im weitesten Sinne kann man sehr wohl sagen, dass die Gefolgsleute von Miles Davis und die Gefolgsleute von John Coltrane jetzt sozusagen ihre Bandmembers, genauso wie die von ihrer Musik sehr, sehr stark inspiriert waren, die gruppieren sich dann sozusagen um diese zwei Pole. Das ist das eine System im Jazz. Das andere ist, dass ich sehr wohl eigentlich beginne mit dem, was für mich der klassische Jazz war, nämlich eigentlich der, der Bebop und der, eigentlich noch mehr der Hardbop, wo ich auch sehr, sehr viel habe. Da beginnt bei mir sozusagen die Sammlung. Vorher ist Jazzrock und wenn dann Jazz anfängt, fängt er eigentlich mit Hardbop an und entwickelt sich dann langsam eben hin zur klassischen Phase von Miles Davis und von John Coltrane. Und danach kommt dann eigentlich, diese klassische kammermusikalische, das New Thing-Ding und die echte Avantgarde, Free Jazz und eben Avantgarde Jazz. Also das wäre so die von links nach rechts betrachtete Folge meiner 4 Meter Jazz.
Aber wie stellen wir das jetzt vor? Ich meine, stehen jetzt die 60er Jahre Platten vom Herbie Hancock bei Jazz und die 70er Jahre beim Jazzrock?
Nein, eben nicht. Das ist, insofern ist mein System imperfekt, weil natürlich beim Herbie Hancock alles, was von ihm ist, dann zusammensteht. Und da gibt es dann natürlich Brüche. Und der Herbie Hancock ist ein sehr gutes Beispiel. Der Herbie Hancock hat eigentlich die Jazzgeschichte nicht nur geprägt, sondern sozusagen natürlich auch aufnahmehistorisch mitgemacht, indem es vom Herbie Hancock frühe Platten gibt, die ganz, ganz klar dem Hardbop zuzuordnen sind, bis hin dann zu wirklich sehr, sehr komplexen, fast avantgardistischen Fusion-Werken und dann natürlich sein Spätwerk, das eigentlich letztendlich auch wieder im weitesten Sinne dem Hardbop verwandt war. Aber zumindest gibt es dann sozusagen quasi in der Herbie Hancock Section, die sicher auch, ich sage mal 20 Zentimeter sind das locker, da ist dann sozusagen quasi natürlich ein buntes historisches Durcheinander von sagen wir mal, 50er, 60er Jahr Jazz und 70er, 80er Jahr Jazzrock bis hin eigentlich sogar zum Disco, weil der Herbie Hancock hat sich ja auch dem Disco oder zumindest dem Hip-Hop geöffnet in seiner
Gut, aber das trifft ja viele Musiker zu. Wenn ich also Miles Davis denke, der fängt auch beim Cool Jazz, ja, geht dann über Hardpop zum modalen Jazz, dann geht er zur Fusion. Der müsste ja dann eigentlich überall stehen. Aber er steht eigentlich nur auf einem Platz.
Er steht auf einem Platz und das ist dann überhaupt ist wahrscheinlich eh, der Miles Davis wird sicher bald ein Meta sein. Und der aber, das habe ich glaube ich noch nicht gesagt, das geht dann schon historisch.
Ja, ja, also bei mir ist das ja, innerhalb also der Band oder des Musikers dann auch chronologisch geordnet. Also es gibt da hier keine alphabetische Ordnung, das wäre bescheuert. Ne? Es ist chronologisch geordnet, dann klarerweise. Ja. Mhm. Mhm.
Ich meine, vielleicht auch noch ein Punkt, warum ich das überhaupt so gemacht habe, weil ich beim Musikhören sozusagen quasi, wenn ich dann mich wirklich hinsetze, um in Ruhe zu hören, dann möchte ich nicht quasi alphabetisch, chronologisch meine ganzen, wie viele Meter haben wir, 10 Meter sind es wahrscheinlich jetzt locker, dann absuchen müssen, sondern dann möchte ich mich irgendwo thematisch in einen Kosmos einlassen. Also wenn ich eine gewisse Musikrichtung höre, dann neige ich dazu, ähnliche Platten, die eine ähnliche Stimmung haben, transportieren zu hören. Und da komme ich dann mit meiner Ordnung sehr gut zurecht, weil da weiß ich dann ganz genau, das, was von der Stimmung her thematisch gut zum Miles Davis passt, wird sich auch in seinem Umfeld in meiner Plattensammlung finden.
Ja, also summa summarum muss man ja sagen, die Ordnung der eigenen Plattensammlung dient ausschließlich dem eigenen Ich und nicht jemand anderem, der da kommt und was sucht. Insofern hat die Ordnung nicht den Anspruch, dass sich jemand anderer zurechtfindet darin.
Stimme ich dir vollkommen bei. Aber genau dieser Idee folgend wäre es natürlich schon wünschenswert, dass der Eigner der Plattensammlung sich zurechtfindet. Und wie wir jetzt gerade expliziert haben, ist das nicht hundertprozentig der Fall.
Na, also ich traue mir zu behaupten, dass ich so ziemlich alles finde, relativ schnell. Na, außer es ist im anderen Haushalt, nämlich im Burgenland. Das geht dann natürlich nicht. Also meine Plattensammlung ist leider geteilt, aus Platzgründen. Ungefähr die Hälfte ist mittlerweile im Burgenland. Aber ansonsten, dort gibt es die gleiche Ordnung. Dort gibt es auch Jazz, Pop, Rock und Klassik und das System ist dasselbe.
Ich würde sagen, dass du ein Argument auf deiner Seite hast, und das ist, dass du definitiv dich wirklich in deiner Sammlung besser zurechtfindest als ich. Damit steht das Match 1-0, und ich stehe nicht an zu sagen, dass ich auch schon längere Zeit damit spekuliere, mich deinem System anzuschließen. Zumindest vom Grundkonzept her, weil ich auch glaube, dass eine prinzipielle alphabetische Reihenfolge einfach einen Sinn macht. Weil oft finde ich dann auch Platten nicht, wo ich nur eine habe, weil die könnte sich dann an mehreren Ecken und Enden meines unendlichen Schallplattenkosmos befinden, und die würde ich in deinem Falle absolut sicher finden.
Es würde ja wahrscheinlich auch extrem Spaß machen, die Plattensammlung neu zu sortieren, weil da kommst du ja, da hast du dann Platten in der Hand, die du 5 Jahre nicht mehr in der Hand gehabt hast und denkst, oh, das lege ich mir jetzt auf und höre mir das mit einmal an. Also das ist das Spannende daran. Du musst die, nur wenn du das machst, musst du die irgendwann überwinden, ja, jetzt ich sag's tatsächlich so, überwinden und abfinden damit, dass jetzt dann zum Beispiel der Wolfgang Ambrus steht neben, keine Ahnung, sag mal irgendwas anderes mit A, was du hast.
Allman Brothers.
Zum Beispiel, ja. Und da wird es dann komisch irgendwie. Also für mich war das immer ein bisschen komisch, ja.
Das ist genau der Punkt, warum ich bis jetzt zurückgeschreckt bin davor. Weil wenn ich in meiner Plattensammlung bin, dann passiert es mir zwar mitunter, dass ich Dinge nicht sofort finde, aber es passieren zwei andere schöne Dinge. Das eine ist, du hast es jetzt eh schon implizit, glaube ich, gesagt, die Überraschung, oh, das ist nicht das Hobby A, das hätte ich gar nicht mehr wirklich gewusst, vor allem nicht, dass ich es dort finde, in dieser Verdichtung sozusagen. Und das zweite ist genau das, dass wenn ich die Sachen durchgehe, spüre ich einen organischen Fluss. Ich gehe da durch diese Reihen durch und es ergibt sich eine Logik. So ist bei mir zum Beispiel eben der Schuli Danzer beim Wolfgang Ambrus sehr in der Nähe, weil die miteinander nicht nur in späten Phasen gespielt haben, das hat mir dann eh nicht mehr gefallen, sondern schon früher eine große Verwandtschaft des Geistes hatten, und die atmet dann halt auch meine Plattensammlung, und das fühlt sich gut an.
Was du machen könntest, ist, das schon in Kategorien zu belassen, aber in weniger als bisher. Ja, also du kannst also die Austropop und Neue Deutsche Welle zum Beispiel und von mir aus auch die Wiener Lieder in eine Kategorie zusammenfassen. Du kannst Rock, Pop, Death Metal und was auch immer da ist also in der zweite, und Jazz nicht weiter trennen in Jazz und Jazzrock. Ich glaube, das hat sich für mich die Logik nicht erschlossen. Ich glaube, bei diesen beiden Kategorien. Und innerhalb der Kategorie dann diese alphabetische Ordnung machen. Also das geht, weil da ist dann der Herr Danzer auch nicht sehr weit von meinem Ambrus entfernt, wenn das unter Austropop steht. Der Wilfried vielleicht ist dann weiter weg, aber den hast du wahrscheinlich eh nicht.
Ja, ich glaube, ich habe sogar Platten von Wilfried.
Na, siehst du's.
Du hast, eigentlich hast du genau mit diesen aufgezeigten Parametern die Vorgabe, die bis jetzt eher so ein bisschen vage in meinem Kopf herumgeschwebt ist, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, dass ich genau das, was du jetzt beschrieben hast, dann umsetzen werde. Das ergibt nämlich einen Sinn. Das sind ein bisschen mehr Kategorien, als du jetzt hast. Aber innerhalb dieser Kategorien eine strenge alphabetische Ordnung, wo dann auch, wie du selber mit ein wenig Schmerz festgestellt hast, dann sozusagen diese totalen absurden Brüche, weil alphabetisch ist ja manchmal echt Dinge zusammenführt. Ja, das passiert dann eh nicht mehr, weil du hast ja innerhalb eines Genres miteinander sozusagen.
Ja, ja. Man sollte die Kategorien nicht zu weit spannen, weil wenn man dann 4 Platten in einer Kategorie hat, macht das überhaupt keinen Sinn. Ja. Mhm. Deswegen habe ich auch wenige Kategorien gemacht. Ja. Ich habe halt irgendwann mal spekuliert damit, Soul oder Funk oder so Sachen zu trennen, aber das habe ich nicht gemacht. Ja. Das gibt keinen Sinn. Geh weg mit dieser Platte. Geh weg damit. Wo ist die her?
Naja,
neu oder Discogs?
Neu gekauft. Ich möchte, wenn wir mit diesem Thema abschließen, noch.
Costa Quanta?
Oh Gott, Costa Quanta. Wir reden über die, ihr Lieben da draußen, über die Brain Cellar Surgery von Amazon.
Mit
dem Clubcover, genau. Und Costa Quanta. Irgendwas zwischen 20 und 30 Euro.
Okay, ich kaufe mir die sofort auch, weil das kann ich, das geht nicht, dass du die hast und ich nicht. Ich habe sie nur auf CD. Das ist ja die einzige, die ich auf CD habe, außer ein paar Live-Aufnahmen. Na, aber um das Thema jetzt noch fortzuführen, kennst du denn Menschen, die eine komplett andere Ordnung haben als wir?
Also ich würde mal behaupten, ganz frech und selbstbewusst, dass sich im Wesentlichen überall dort, wo ein inhaltlicher Sinn oder sozusagen quasi das das Primat der Ordnung in einer Plattensammlung überhaupt zu finden ist, wird sich genau um die beiden Pole, die wir jetzt beschrieben haben, nämlich deine Art zu ordnen und meine Art zu ordnen, ansiedeln. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es unter den wirklichen Sammlern, ich meine, ich rede jetzt nicht von jemandem, der einen halben Meter Platten hat, da brauchst du keine Ordnung, das haust irgendwie eine und schaust sie alle durch auf einmal, wenn du sozusagen was finden möchtest. Oder machst es alphabetisch, weil es dann auch schon wurscht ist und der Unterschied wird vielleicht gar nicht mehr erkennbar sein. Aber alle, die wirklich wie wir über eine sozusagen gesammelte Sammlung verfügen. Ich rede jetzt nicht von Archiven, weil die machen es wahrscheinlich wirklich alphabetisch, wobei ich auch da glaube, dass die sicher nicht alphabetisch die Klassik und den Jazz zusammenschmeißen, sondern die werden sicher auch kategorisieren. Also im Grunde wird es immer eine gewisse Kategorisierung sein, wo sich am Ende des Tages sehr wohl die Frage stellt, gehen wir nach alphabetischer Ordnung oder nach anderen Kriterien, wie zum Beispiel wie ich ganz persönlich oder andere, die das musikhistorisch dann vielleicht machen würden. Wissen du es nicht? Ich kenne aus uns zwei narrischen, in unserem Bekanntenkreis, niemanden, der in diesem Ausmaß Platten akkumuliert.
Ja, ich glaube auch, dass das die zwei Pole sind, um die es sich dreht. Interessant wäre es ja mal, tatsächlich eine Sammlung zu sortieren nach zum Beispiel der Plattenfirma. Also wenn man jetzt so überlegt, dass so alle Impulse-Sachen so nebeneinander stehen, schaut sicher cool aus.
Bin ich voll bei dir. Und das zum Beispiel ist wirklich die dritte Alternative, von der ich mir gut vorstellen kann, dass es vielleicht sogar die archivarisch agierenden Entitäten, sage ich einmal, also sowohl Sammler, die unseren Rahmen sprengen, als auch dann wirklich Archive oder ich sage einmal Plattengeschäfte, die sich das, die Plattengeschäfte machen.
Zu den Plattengeschäften möchte ich da nur einen Satz sagen, ja, aber... Ja.
Aber nach Firmen zu machen, ist nicht ganz uninteressant, wie du richtig sagst. Ja.
Oder mal versuchen, eine komplett chronologische Ordnung. Das muss ja lustig sein, ne? Dass du siehst, im Jahr 1969 ist das und das und das erschienen. Ja? Das wäre auch spannend. Super lustig. Ja?
Auch absolut spannend und das wahrscheinlich sogar ans Hin ergeben, weil das passt ja dann sehr wohl zusammen, weil es da ja Überschneidungsflächen gibt, auch über die Genres hinweg. Nämlich wie die Menschen damals gedacht haben, hat sich natürlich auch in ihrer Musik gespielt.
Ja, wobei du dann wieder die Schwierigkeit überwinden musst, sortierst du das nach dem Erscheinungsjahr oder nach dem Aufnahmejahr? Das ist ja bei Rock und Pop meistens dasselbe, aber bei Jazz ist es oft extrem auseinanderlaufend.
Absolut richtig, ja. Du, vielleicht noch ein Nebensatz, der mir sofort jetzt spontan eingefallen ist, zu dem Thema, das Ganze nach Labels zu machen. Es gibt ja inzwischen, wie wir beide wissen und alle da draußen, die auch schon angefangen haben, Platten zu sammeln, es gibt ja Labels, die einfach so legendär sind, dass sie sich aufdrängen. Und da werden dann unsere Systeme fallgelassen zugunsten genau dieses Label-Ordnens. Und das ist zum Beispiel ECM. Du findest praktisch bei allen Plattenbörsen, wann da dann die Sachen angeboten werden von den Verkäufern, hast du im Jazz-Bereich ganz, ganz häufig nicht das
ECM, Saba, MPS.
Manchmal sogar Impulse.
Also diese Kategorien gibt es tatsächlich, ja.
Also ECM hat sich überhaupt wirklich quer. Über alle anderen muss nicht sein. Aber ECM ist wirklich bei fast jedem Jazz-Anbieter, hat er das Ganze alphabetisch und dann hat er ein Kistchen oder wie auch immer, 20 Zentimeter ECM.
Ja, wobei ich jetzt noch kurz zu den Plattengeschäften kommen will. Also die Plattengeschäfte, die ich frequentiere, die sind ja so sortiert, dass ich was finde. Aber es gibt ja so oft so Stellen oder so größere Kaufhäuser, wo sie eine Plattenabteilung haben. Ja. Da werde ich manchmal wahnsinnig, und ich schaue jetzt dort schon längst nicht mehr hin, vielleicht auch aus diesem Grund, weil ich nichts finde. Weil da sind irgendwelche Einkäufer, oder nein, nicht Einkäufer, sondern Verkäufer, die das ja sortieren und die keine Ahnung haben. Und das ist, du findest dort nichts. Und dort wird ja auch durchbrochen dieses Alphabet. Ja. Da ist ja dann der David Bowie tatsächlich unter D.
Ja, natürlich, weil da Leute sind, die, wie soll ich sagen, deren Schulbildung halt sozusagen ihnen die Möglichkeiten, ein bisschen komplexer zu denken, nicht gegeben hat. Aber die gute Nachricht in der schlechten Nachricht, muss man sagen, ist ja die, ich fange mit der schlechten an, auch diese LB-Sektionen in den Kaufhäusern wurden in den letzten Jahren kleiner. Damit muss man halt einfach sich alles anschauen. Das habe ich kürzlich einmal gemacht, wie ich eine Stunde Zeit hatte, bin ich gewesen, sagen wir es wie es ist, es war der Mediamarkt, viel gibt es eh nicht mehr am Markt, der in Wien in der Mahilferstraße durchaus gut sortiert ist, noch im Vergleich zu den anderen. Der hat echt noch so etwas, was man Vinylabteilung nennen könnte. Und ich habe einfach alles angeschaut. Und musste aber damit auch gleichzeitig bestätigen, dass du vollkommen recht hast. Die Ordnung, die da drin zu finden ist, die ist erahnbar. Und gleichzeitig ist erahnbar oder ist erkennbar, dass die Ordnung ziemlich blöd ist und dass da ein Trottel einsortiert hat. Aber es soll so sein, ja.
Ja, gut. Ich würde jetzt einmal sagen, wir haben das einmal erschöpfend für uns behandelt. Ich würde mich freuen, wenn wir Feedback kriegen, gerade auf diese Folge, und ihr uns schreibt, wie ihr eure Platten sortiert. Ihr könnt das machen auf letscast.fm vor allem. Einfach noch das Jazzgespräch suchen und dort eine E-Mail schreiben. Und wir sind auch noch vertreten, jetzt mache ich es gleich, auch wenn wir noch nicht zu Ende sind, weil du hältst da noch etwas in die Kamera. Ich mache es gleich weiter. Wir sind noch vertreten auf meinmusikpodcast.de und auch auf Spotify und auf Apple Podcast. Auf Spotify gibt es normalerweise auch eine Playlist. Heute natürlich nicht, weil ich wüsste nicht, was ich auf die Playlist stellen sollte. Du hältst schon wieder was in die Kamera.
Ja, ich wollte abschließen. Danke, lieber Stefan, dass du uns da so gut aus der Sendung auch rausgeführt hast. Und quasi sozusagen als kleines PS wollte ich mit dir eben noch diese Sache teilen. Du bist mir sofort, wie ich es reingehalten habe, in die Kamera darauf angesprungen. Ich möchte nicht zu dieser Platte selber etwas sagen, sondern eher zu dem dahinterstehenden Prinzip. Also wie schon gesagt, es handelt sich um die vielleicht sozusagen quasi zumindest vom künstlerischen Standpunkt von den Kritikern am höchsten gelobte Brain Salad Surgery von Emerson, Lake & Palmer, deren Cover vom Giga, ich glaube Heinrich, H.C. Giga, Heinrich irgendwas, Kaspar Giga, Schweizer Künstler, der die Vorlagen
für das H.R. Giga, aber ich bin mir jetzt nicht sicher.
H.R. Giga, ja, du wirst recht haben. Ja. H.C. Strasser, H.R. Giga. Ja. Okay, ja, wurscht. Von dem Maler und Künstler, Maler und wie auch immer.
Bildender Künstler, sagen wir bildender Künstler.
Bildender Künstler ist der Terminus technicus, genau.
Hans Rudolf hieß er.
Hans Rudolf, bitte.
Und ist 2014 verstorben.
Ja, und der hat eben im Jahr 1974, glaube ich, dieses Cover gestaltet. Und das ist eines von diesen legendären Plattencovern, die eben ausgebrochen sind aus der klassischen Faltweise oder überhaupt aus der klassischen Weise, wie die Platten dann drinnen gestort werden. Nämlich es geht vorne wie ein Türchen auf und enthüllt ein darunterliegendes anderes Bild und dann sind in diesem Einschuber, der dann darunter zu sehen ist, ist dann das Inner Sleeve drinnen, das auch bedruckt ist, sehr schön, und es ist auch noch ein Poster, das auch mit einer komplexeren Falt- und Ausstandstechnik sozusagen gestaltet ist. Sehr, sehr schön gemacht, und nach der Platten haben immer die das ist eine von den Platten, die wirklich höchst gesucht waren und zu ziemlich astronomischen Preisen, wenn man sie in einem guten Zustand kriegt, heute auf den Plattenbörsen gehandelt wird. Und damit komme ich zu dem.
Wo gekauft? Wo gekauft?
Und in diesem Falle, glaube ich, bei JPC, um da gleich mal Werbung zu machen. Die sind nämlich wirklich sehr gut sortiert. Anderer wichtiger Händler für mich ist HHV, der auch sehr, sehr ordentlich sortiert ist und auch sehr, sehr faire Verkaufsbedingungen hat. Und Amazon ist halt leider Gottes auch, muss man sagen, auch in vielen Dingen noch sehr, sehr gut sortiert, wenn es um LPs geht. Gut.
Ich empfehle jetzt noch einen Plattenvertrieb aus Irland.
Gern.
Spin Dizzy.
Okay.
Spin Dizzy Records, ja. Und noch nichts bestellt, aber super, super Sortiment.
Okay, sehr gut. Sofort ad notam genommen.
Ja. Und vielleicht zur Brain Salad Surgery kaufen, aber nicht auspacken. Ja. Hört es euch im Stream an oder auf CD, weil das Cover, es ist so wertvoll, man packt es am besten gar nicht aus und nimmt sie die Hand.
Dem kann ich mich nicht anschließen. Ich weiß genau, was du meinst, und du hast recht. In Wirklichkeit, wenn man auf Werthaltigkeit setzt, dann wäre es wirklich sinnvoll, die sich jetzt zu kaufen und nicht auszupacken, weil dann wird die später zu einem Exemplar werden. Also wer investieren würde, der kann das durchaus machen. Was ich allerdings sozusagen dazu jetzt sagen möchte, die gute und die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, diese Dinge kommen jetzt wieder auf den Markt, und wenn du eine Lieblingsplatte hast, dann musst du nur darauf warten. Wenn sie nicht komplett außerhalb des Mainstreams sozusagen sich befindet, dann wird sie in der nächsten Zeit nachgedruckt werden. Davon bin ich überzeugt, mit dem Vinylboom, den es gibt. Und diese Platte ist jetzt rein, was das Optische betrifft, großartig verarbeitet, wunderschön gemacht. Und jetzt komme ich aber zu dem, was mich daran stört. Es ist auf der Hinterseite des Inner Sleeve, kommt der Greg Lake selbst, ist Master selbst zu Wort, und er lässt dann den Helmut Brinkmann sprechen. 2016 ist diese Platte, wie man da sieht, wieder aufgelegt worden. Und der Greg Lake erklärt uns hier auf dieser Platte, dass eigentlich im Vinylboom der Trend, Platten auf 180 oder sogar 200 Gramm zu pressen, für ihn als Musiker sozusagen quasi und auch immer als Tonspezialist nicht nachvollziehbar ist, weil da die Platten eine Schwere haben, wo sie selbst Resonanz, wo das Vinyl Resonanzen entwickelt. Und daher ist diese Platte, und das ist auch die Empfehlung, die er ausspricht, und dafür lasst er dann eben den Helmut Brinkmann, den Experten aus Deutschland, dazu auch noch etwas sagen, ist seine Empfehlung, dass Platten auf 140 Gramm gepresst werden. Und es ist vor allem deswegen, es ist nicht nur sehr interessant, das zu lesen, sondern es ist deswegen lustig, wenn man doch da, Wahnsinn, genial, da habe ich jetzt ein echtes Wertstück in der Hand, und dann lege ich es auf, diese wirklich feinst gepresste und schön verarbeitete Platte, und auf dem ersten Lied bereits habe ich im Hintergrund, also jetzt Gott sei Dank nicht so, dass die Platte zwingend zurückzuschicken ist, aber doch jede Menge von Gekrache und Gekramle, das sich dann Bestes, das sich gibt, und ich glaube, ich werde am Ende des Tages damit auch leben können. Ich werde es auch noch waschen und dann schaue, ob das nicht vielleicht
doch... Würde ich gerade sagen, wasch ihn mal, ja.
Ja, aber ich meine, die waren natürlich original verpackt, und normalerweise sollten die, wenn sie original verpackt sind, schon
also, im Werk... Also Mint-Magazin empfiehlt vor allem neu gekaufte Platten zu waschen, um erstens einmal die Pressrückstände wegzukriegen, die du vielleicht gar nicht siehst. Ja. Mhm. Ich tue das auch nicht, weil ich kaufe eine Platte, mache es auf und lege es auf, und meistens ist es eh in Ordnung. Kürzlich hatte ich allerdings eine Platte, es war eine Rough Trade Produktion, und Rough Trade, mittlerweile muss man wirklich Abstand davon nehmen. Toll gemacht im Layout, super Artwork, die knackst nicht einmal, die rauscht, ja. Es ist fürchterlich. Es ist auf irgendeine farbige Sonderedition anlässlich eines Record Store Days. Die gibt es auch leider nur farbig. Ja. Vielleicht liegt es auch an der Farbe, aber es ist eine Katastrophe. Ja. An den leisen Passagen. Das ist nicht zum Anhören. Habe ich auch noch nicht gewaschen, muss ich tun, aber ich glaube nicht, dass ich das wegbringe.
Du hast einen wichtigen Hinweis geliefert, vollkommen richtig. Es gibt einfach Pressrückstände, die kriegt man durch Waschen weg. Aber auch dann, wie du ganz richtig sagst, bleibt was über. Und das wäre jetzt erstens sozusagen mein Appell an die produzierenden Firmen, die es Gott sei Dank jetzt in größerer Zahl wieder gibt. Aber auch gleichzeitig sozusagen so ein Anstoß. Erstens einmal sozusagen quasi, passt bitte beim Pressen auf, insbesondere dann, wenn die erste Charge draußen ist, weil offen, da habe ich das Gefühl, dann kommen sehr oft dann auch für die zweite Charge kommen dann auch die Lehrlinge und Lehrlinginnen quasi, die dann da ans Ruder dürfen und die nicht mehr genau wissen, auf was man achten muss, damit eine Platte sauber gepresst werden kann. Und das Zweite ist, kümmert euch echt nicht immer nur bitte um das Außen alles hui ist, ja. Und macht so wunderschöne Nachpressungen, die ihr wirklich im Original in der ersten Vorpressungsphase sozusagen quasi reproduziert, weil die Brain Cell Surgery ist bestenfalls, keine Ahnung, für 10.000 Stück wahrscheinlich so entstanden, und dann ist haben sie wieder auf das klassische Cover umgeschwenkt. Also bitte, wenn ihr das schon macht, dann denkt immer auch daran, dass die Pressqualität nicht nur bei den ersten 1.000 Stück funktioniert, sondern für alle 10.000, die ihr da auf den Markt bringt. Meistens sind es eh nicht einmal 10.000 Stück, die da auf den Markt kommen. Das sind ja alles relativ kleine Auflagen.
Ja, na gut, das Plädoyer. So, ich glaube, jetzt sollten wir aber beenden, das heutige Gespräch. Ich lasse noch einen Tipp los, weil ich es gestern zufällig gerade gehört habe. Und ich kann es wirklich empfehlen. Ich habe gestern die Animals quer gehört, nämlich meine Pressung aus den 70er Jahren, eine Sonderedition in Pink und einen jetzt gerade erschienenen, ja, wie soll ich sagen, ich glaube, es ist ein Remix. Also die Animals ist neu rausgekommen und wir wissen ja, dass Pink Floyd schon sehr auf die Qualität achtet, auf die Tonqualität. Ich habe sie im Stream quer gehört, ist zu empfehlen. Oh, also wer immer noch Animals hören will und eine alte 70er-Jahre-Platte zu Hause hat, der kann das getrost kaufen.
Sag einmal, hast du eine Idee, warum jetzt so ein Boom ausgebrochen ist, das Vinyl in den schillerndsten Farben zu machen? Es ist mir schon klar, dass das Pink auf das Schwendel abzielt. Aber
ja, das Pink ist von den 70er-Jahren, das war meine erste färbige Platte überhaupt.
Das ist auf die 70er-Jahre noch.
Ja, also es... Ja, oder
aber es gibt es jetzt.
Oder war es eine 80er Sonderausgabe? Es ist lange her. Ja. Ich habe den letzten, also die ersten 40 Jahre meiner Plattensammlung sind kaum färbige Platten. Das ist einfach eine komplette Rarität, wenn da mal eine färbige Platte dabei war.
Es war auch damals eine Rarität. Und
jetzt nimmt es überhand.
Nimmt es überhand, ja.
Und ich brauche es echt nicht.
Nein, ich brauche es auch nicht, weil wir über das haben wir eh schon mal geredet und ich möchte es doch einmal sozusagen heute betonen. Aus irgendwelchen Gründen ist es schwieriger, farbige Pressungen sauber zu machen. Und vielleicht liegt es auch nur daran, dass dann bei der Endfertigung, da werden die Platten ja gewaschen und auch poliert, normalerweise vom Handwerker, der Handwerkerin, dass du auf den farbigen einfach die Föller nicht siehst und nicht einmal siehst, ob sie sauber gewaschen wurde. Nicht? Und
ja, es ist wieder behauptet von den Spezialisten, dass das färbige Vinyl aus welchen Gründen auch immer schlechter klingt als das schwarze. Das Schwarze ist ja auch eingefärbt. Ja. Aber die Färbung des schwarzen Vinyls ist, glaube ich, dürfte irgendein Kohlenstoff sein. Mhm. Und das begünstigt die Laufeigenschaft.
Ja, das ist aber auch kein Wunder. Kohlenstoff ist ja ein absolut stabilisierendes.
Und somit ist alles, was färbig ist, nicht so gut. Es gibt zwar wieder mal Ausnahme bestätigen die Regel, also es gibt färbige Platten. Die klingen genauso gut wie schwarze, aber viele färbige klingen eben nicht besonders gut.
Ja. Absolut. Und ich meine, da muss man nur in der Schule in Chemie aufgepasst haben, oder sagen wir in Chemie und Physik, da ist ja dann eh beides drinnen. Farben sind was ganz Komplexes. Das ist nicht so, dass ein Grundmaterial in jeder Farbe drinnen ist, sondern jede Farbe ist aufgrund eben ihrer farblichen Eigenschaften aus den unterschiedlichsten chemischen Molekülen zusammengesetzt und die sind natürlich von ihren Eigenschaften, von ihren physikalischen Eigenschaften nicht gleich. Und darum haben sie anderes Resonanzverhalten und anderes Verhalten am Plattenroller in Summe gesehen.
Ja. Gut. Womit wir jetzt erfolgreich vom Thema abgewichen sind und jetzt unsere Sendung für heute beschließen. Ich hoffe, dass wir schnell mit der Veröffentlichung sind, weil wir eben jetzt eh schon 4 Wochen im Rückstand sind. Ja, ich nehme mal an, dass wir uns demnächst wieder mal einem Jazzmusiker oder einer Jazzband widmen werden, um unserem Namen wieder gerecht zu werden. Ich weiß noch nicht, wer es sein wird. Vielleicht hast du eine Idee, werden wir sehen.
Ich werde intensivst in mich gehen, weil ich habe auch beschlossen, es ist gescheiter, wir widmen uns jetzt wieder ein bisschen mehr dem Jazz, als wir nennen dieses Gespräch um in das Jazzgespräch, das keines ist.
Ja, genau. Also, macht es gut, bis zum nächsten Mal und ja, keep swinging.
Ja, ihr Baba, lieber Stefan, Baba, ihr da draußen, ihr swingenden Keeper.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.